Ein Journalist, wie ich es bin, der lebt ja von Gerüchten unter anderem. Und er sollte sorgsam, wie Robert Musick das beschrieben hat, sozusagen so etwas wie Bewertungshoheit darüber richten. Ich muss dazu sagen, wenn ich über das Gerücht zu reden habe und das Verhältnis von privat und öffentlich, dann sind wir mit dieser Debatte in Wien natürlich an einem wunderbaren Ort, weil es kaum einen Ort in der Welt gibt, wo dieses Ringen um die Grenzen dieser weiser Dinge beziehungsweise um das Überschreiten so vehement und mit solcher Leidenschaft geführt wird. Und ich würde diese Begriffe mal ersetzen durch Diskretion und Indiskretion. Hier in Wien gibt es nichts, ich würde sagen, Frenetischeres als Hobby für fast alle Gesellschaftsschichten, von jedem anderen möglichst vieles Privates zu erfahren, um es öffentlich zu machen, und seinerseits alles, was man von den anderen wissen will, von sich selbst geheim zu halten. Eine ganz wichtige Technik, die großartig funktioniert und zu richtigen, wenn man so will, Schlachtenbildern führen kann, wer gerade ob siegt oder nicht. Übrigens, das Gerücht als solches hat in Wien vor gut 10 Jahren eine ganz schreckliche Niederlage erlitten auf dem Gesetzeswege. Nämlich dieses Prinzip, das ich gerade beschrieben habe, war am besten definiert durch das anonyme Sparbuch. Sie werden lachen, es hat sich nämlich herausgestellt, und da sieht man nämlich, wie es eigentlich Öffentlichkeit und Privatheit definiert. Das anonyme Sparbuch haben weder Steuerflüchtlinge noch Steuerbetrüger oder sonst jemand hauptsächlich benutzt, sondern das anonyme Sparbuch diente hauptsächlich dafür, dass ein Familienvorstand oder private Leute vor ihren Partnern und Familienmitgliedern ihre wahren ökonomischen Verhältnisse verbergen konnten. Also was ist da schon diskret und indiskret? Allein die Familienöffentlichkeit war schon so öffentlich, dass man denen das schon nicht mehr gönnte, den Blick ins eigene Börsel werfen zu lassen. Ein hochinteressanter Fall. Es ist gerade der Name Grasser gefallen, ich finde das wunderbar. Der ist nämlich das Beispiel dafür, wie aufgrund dieser, ich würde sagen, bislang immer ungeklärten Auseinandersetzung von diskret und indiskret, Leute dazu übergehen, das Blatt zu wenden und einfach das Öffentliche zu privatisieren. Das Öffentliche privatisieren heißt zum Beispiel, dass ein ehemaliger Minister in dem Moment, wo er heiratet, den Ort seiner Hochzeit und den Zeitpunkt so laut und dröhnend verheimlicht, dass dann hinterher hunderte von Reporter davor stehen. Schon ganz gut gemacht, ist aber noch ein harmloser Fall. Die Privatisierung des Öffentlichen geht aber dann so weit, dass plötzlich irgendwelche, ich würde mal sagen, Buballen, die den Minister halt irgendwie zufällig kennen, plötzlich als öffentliche Berater großartige Summen einstreichen. Auch das sind einfach Dinge, wo souverän die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichem übertreten werden, beziehungsweise nicht geachtet werden, weil einfach das Öffentliche sich sozusagen nach Freundschaft, nach Nase oder sonst etwas abwickelt. Das großartigste Beispiel, das wir in Europa gerade auf diesem Gebiet haben, der Privatisierung des Öffentlichen, ist unser Freund Berlusconi im Nachbarland Italien, der seit Jahren in der Lage ist, Gesetze des Staates zu erlassen, die in erster Linie seinem ganz persönlichen Interesse dienen. Die Nation schaut zu, und man hat noch Zweifel, ob sie das eigentlich gutiert oder nicht. Das endet dann da, dass man Bilder vorgeführt bekommt, wo Ministerpräsidenten anderer Staaten entblößt über Felder von Damenleibern schreiten und man nicht recht weiß, ob das jetzt eine politische Konferenz oder eine andere Veranstaltung gewesen ist. Da wird es natürlich dann auch eine Frage der Appetitlichkeit. Die Privatisierung des Öffentlichen hat, wenn man so will, eine Dynamik angenommen, die eigentlich diese Zwischenräume nur noch zu einem Interessensspielraum, zu einem Interessensfeld macht und die Menschen versuchen, dort ganz bestimmte Positionen zu besetzen. Das Ganze ist natürlich auch, um wieder auf den Begriff der Diskretion und Indiskretion zurückzukommen, mit unglaublichen, es wurde schon erwähnt mit diesen ganzen Internetforen, aber auch mit unglaublichen Entblößungen verbunden, die durchaus für den Einzelnen entweder gefährliche oder unerfreuliche Folgen haben können. Ich möchte es mal in einem eher harmlosen, aber sehr typischen Beispiel nennen. Wenn beispielsweise in einem, sagen wir es ganz grob, in einem vollbesetzten Bus, wie mir das jüngst passiert ist, ein etwas verbiestertes junges Mädchen in sein Handy seine Beziehungsprobleme vom Nachmittag erörtert und ungefähr 90 Ohrenpaare hören sich das mit an, so ist das auf der einen Seite für das Mädchen eigentlich ein tragischer Fall, weil sie damit zu einer öffentlichen Figur wird, wenn man so will, mit ihren persönlichen Problemen. Auf der anderen Seite sind alle 90 Leute, die das haben zwangsläufig mithören müssen, eigentlich in ihren Diskretionsbedürfnissen aufs Äußerste verletzt worden. Denn Diskretion heißt ja nicht nur, dass ich etwas der Öffentlichkeit vorenthalte, sondern ich habe sozusagen als jemand, der sich im öffentlichen Raum bewegt, auch Anspruch darauf, dass die anderen gleichsam ihrerseits Diskretion wahren und mich nicht mit ihren Privatheiten behelligen, die für mich nicht bestimmt sind und die ich um Gottes Willen auch gar nicht hören will.